die Eigenschaften Gottes zu kennen, wie Gott wirklich ist und auch dann damit zu leben. Das ist sehr wichtig. Und auch sehr wichtig, dass wir uns dabei jetzt Gott nicht selber ausdenken, sondern wirklich auf der Grundlage hier der Schrift bleiben. Denn wenn wir davon abweichen, dann wird es einerseits irgendwann Götzendienst, weil es dann nicht mehr der Gott der Bibel ist. Und andererseits, wenn wir nicht damit leben, wenn wir nicht drauf vertrauen, dann wird unser Glaube immer schwach bleiben. Ja, wenn wir nicht auf die Allmacht Gottes vertrauen, dann wird man immer ängstlich sein. Wenn wir nicht auf die Allwissenheit Gottes vertrauen, dann wird man immer meinen, irgendwie geht Gottes Plan schief. Ja, und wenn wir nicht auf die Heiligkeit Gottes vertrauen und das nicht kennen und dann auch glauben und damit leben und uns immer wieder mit auseinandersetzen, dann wird man auch nicht entsprechend leben. Deswegen ist wichtig, wirklich die Eigenschaften Gottes zu kennen. Und ich will heute so in groben, will ich eine Eigenschaft Gottes umreißen, nämlich die Heiligkeit Gottes. Dass Gott heilig ist. Ja, also nehmen wir jetzt heute nicht einen bestimmten Text zur Predigt, sondern haben da ein ganzes Thema. Und obwohl es bei Gott jetzt schwer zu sagen ist, dass jetzt, oder man könnte jetzt Gott nicht auf eine Eigenschaft begrenzen. Und das ist wirklich deswegen nicht ganz einfach zu sagen, was ich jetzt sage, aber man könnte trotzdem sagen, dass Gottes Heiligkeit die größte Wahrheit über ihn ist. Ja, nehmt das bitte jetzt nicht zu absolut, aber wenn ich es ein bisschen weiter sage, versteht ihr vielleicht, was ich damit meine. Dass die Heiligkeit die größte Wahrheit über Gott ist. Denn so viel wie über Gottes Heiligkeit geht es um nichts in der Bibel. Und Gottes Heiligkeit ist die Eigenschaft, die auch alles mit einschließt. Heilig, das vom Hebräischen in der Bibel, Kadosch, heißt es einfach erstmal nur, dieses Wort direkt übersetzt, abgesondert. Besonders sein. Ja, anders als andere Dinge. Beiseite gestellt. Ja, abgegrenzt. Jetzt nicht negativ ausgegrenzt, sondern wirklich eher so besonders, dass man es abgrenzt. Ja, also wirklich, ja, eben was Besonderes. Ja, jetzt, aber nur als ein banales Beispiel, auch wenn ich mich jetzt nicht als Heiliger sehe wie ihr, in einem gewissen Sinn bin ich trotzdem, weil ich stehe hier vorne allein und ihr sitzt hier alle. In einem gewissen Sinn bin ich jetzt hier quasi abgegrenzt. Oder wir könnten auch sonst jemand ein bisschen heilig stellen, indem wir ihn jetzt nehmen würden und würden ihn nach da hinten setzen. Nicht, weil wir sagen, du musst jetzt da hinten in die Ecke, wir wollen nichts mehr zu tun haben, sondern weil wir sagen würden, du bist so besonders, das passt nicht, dass du in unserer Mitte hier bist. Ja, wenn wir sagen, du kannst dort besonders, an einem besonderen Platz sein. Ja, vielleicht noch ein bisschen erhöhter Stuhl, wie da hinten stehen. Das meint erstmal heilig. Ja, wirklich bewusst abgegrenzt, abgesondert zu sein. Und bei Gott bedeutet es, dass er von seiner Schöpfung völlig abgesondert ist. Völlig verschieden. Er ist total anders wie die Schöpfung. Ja, bei Gott ist nicht so, dass er halt eben gleich ist wie wir, nur so ein bisschen größer, ein bisschen stärker, ein bisschen weiser wie wir. Ja, wie vielleicht so ein weiser alter Opa, der das alles weiß und halt einfach mehr weiß wie wir, aber irgendwie doch gleich ist wie wir. Nein, bei Gott ist es total anders. Er ist unendlicher Geist. Wir sind endliches Fleisch. Zerfallen total schnell. Und nicht nur wir, sondern auch die ganze Schöpfung, die er gemacht hat. In der Schöpfung selbst der schönste und herrlichste Engel ist Gott nicht ähnlicher wie der kleinste Wurm, der irgendwo im Boden im Dreck rumkriecht. Der herrlichste Engel, das herrlichste Wesen, das es überhaupt gibt, ist Gott nicht ähnlicher wie so ein kleiner Wurm, weil Gott einfach völlig anders ist. Selbst wenn das eine viel, viel herrlicher ist als das andere. Im Vergleich zu Gott spielt es keine Rolle, weil das ist eine völlig andere Liga. Und weil Gott heilig ist, sündigt er nicht, sondern er ist total perfekt. Weil er heilig ist, ist er selbst existierend, im Gegensatz zu uns, ja, die wir nur existieren wegen ihm, aber er existiert selbst, weil er so total anders ist. Weil er heilig ist, ist er ewig, er ist allgegenwärtig, allmächtig, er ist treu, er ist die Liebe. Eben weil er heilig ist, weil er so komplett anders ist wie alles, was wir kennen und wo wir wissen, wir sind von uns aus nicht Liebe, wir sind von uns aus nicht treu, wir sind von uns aus nicht mächtig, aber er ist es, weil er auch so komplett anders ist wie wir. Sein Wesen ist wirklich höher als alles und deswegen ist er so, wie er ist. Und das ist das, was ich meine. In der Heiligkeit Gottes könnte man alles zusammenfassen. Und könnte man so ein bisschen übertrieben sagen, es ist die größte Eigenschaft über ihn. Zumindest geht es in der Bibel bei den Eigenschaften, wenn man sie zählt, am häufigsten darum. Aber natürlich, man kann Gott nicht nur darauf begrenzen und das will ich auch nicht machen. Heiligkeit ist nichts, wofür sich Gott irgendwie entscheiden muss, dass er sagt, okay, heute bin ich heilig, ja, morgen vielleicht nicht mehr, aber heute bin ich's mal. So ein bisschen launisch, wie wir es manchmal sind. Nee, er ist von seinem Wesen her so. Und Gott ist immer entsprechend seinem Wesen. Er ist nicht mal so, sondern Gott ist immer gleich, weil er immer seinem Wesen entspricht. Nicht gegenüber den einen so, gegenüber den anderen so, wie wir es eben sind. Ja, gegenüber Fremden manchmal ganz freundlich und dann intern in der Familie, dann zeigen wir, wie es uns gerade wirklich geht. Nein, Gott ist immer gleich. Er ist von seinem Wesen her so. Schauen wir uns an, haben wir nur ein paar Bibelstellen zur Heiligkeit Gottes. Wie ist Gott? Wie heilig ist er? Und dann wollen wir das gegenübersetzen und wie werden wir Menschen beschrieben? Und was gibt sich daraus für eine Konsequenz? Fangen wir an in 2. Mose 3, Vers 14. Eine ganz klassische Stelle zur Heiligkeit Gottes, wo Gott sich dem Mose vorstellt. Mose fragt Gott, ich soll nach Ägypten gehen, soll diesem Volk Israel sagen, dass Gott sie nicht vergessen hat und soll sie aus Ägypten befreien. Aber wenn die mich fragen, ja, welcher Gott hat es überhaupt gemacht? Wer hat es zu dir gesagt? Was soll ich denn sagen? Wer bist du, Gott? Wie heißt du? Naja, jetzt ist es so ein Problem bei Gott, gell? Also gewisse Probleme, die hat Gott auch. Was kann Gott jetzt sagen? Ja, wie bin ich? So dass wir Menschen das verstehen. Er kann sich ja mit niemandem vergleichen. Sondern was sagt er? 2. Mose 3, Vers 14. Da sprach Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Und da kommt dann auch dieser Gottesname Yahweh. Ich komme daher. Jetzt bei uns Menschen ist es ja so, wir brauchen immer irgendeinen Vergleichspunkt. Also wenn wir gefragt werden, wer bist du? Dann sagen wir, ich heiße so und so. Ja, ich, oder vielleicht die Kinder sagen dann, ja, ich bin so groß wie so und so. Ja, also ich bin vielleicht so groß wie 1,40 Meter groß sind eben. Oder wir stellen uns vor, ja, ich bin der Chef hier oder ich bin die Freundin von dem und dem. Also so, wir vergleichen uns ja mit irgendwas. Entweder wir sind so groß wie das oder wir sind das Kind von dem und dem. Wir kennen den und den. Ja, wir haben die und die Position. Also ich vergleiche mich dann mit anderen Positionen. Wir haben immer einen Vergleichspunkt, wenn wir uns vorstellen. Bei Gott ist das gar nicht so einfach, wenn er irgendeinen Vergleichspunkt finden soll, oder? Deswegen sagt er nur einfach, ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich einfach nur mit mir vergleichen. Dieses Ich bin, der ich bin, kann ich auch übersetzen. Ich werde sein, der ich sein werde. Ja, also ich werde auch so bleiben, wie ich bin. Ich bin gleich einfach da. Im Gegensatz zu euch Menschen. Ich bin einfach. Manches aus der Schöpfung weist so auf seine Eigenschaften auch hin. Ja, nehmen wir mal so einen majestätischen Gebirgszug. Ja, das Himalaya-Gebirge. Gigantische Felsmassive. Man denkt, ja, die sind einfach auch da. Ein schwacher Vergleichspunkt. Wir wissen, auch das kann alles erschüttert werden, wird irgendwann in Flammen aufgehen. Aber trotzdem, es zeigt so ein Stück weit von ihm, der einfach da ist. Unveränderlich. Der sich auch mit nichts vergleichen kann. So majestätisch und erhaben ist er. Und deswegen fragt er auch in Jesaja 40, Vers 25, fragt Gott, mit wem wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer hervortreten lässt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm, reich an Macht und stark an Kraft, fehlt kein einziger. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, fragt er. Es gibt einfach nichts. Aber dann kam der Tag, an dem Gott gesagt hat, damit könnt ihr mich vergleichen. Als Jesus Christus kam auf diese Welt, hat Gott gesagt, so bin ich. Genau damit könnt ihr mich identifizieren. Im Aufschlagen in Kolosser 1, Vers 15 sagt er genau das. Über Jesus Christus heißt es, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Jetzt gibt's für uns Menschen einen Vergleichspunkt. Jetzt haben wir ein Bild des Unsichtbaren. Jetzt können wir was sehen, wie Gott ist. Schauen wir uns noch eine zweite Stelle an zur Heiligkeit Gottes in Jesaja 6. Auch eine klassische Stelle, wo uns Gottes Heiligkeit, Gottes Erhabenheit, Gottes Majestät gezeigt wird. Wir haben vorhin gesehen, auch wenn das Wort heilig jetzt nicht vorkam, Gott ist abgesondert, er ist so besonders, er kann sich nicht mit irgendwas vergleichen, selbst im Namen nicht. Ja, unsere Namen haben eine Bedeutung, wo wir jetzt heute vielleicht nicht mehr, aber in anderen Kulturen und früher hat man diese Namen auch deswegen gegeben, weil sie was bedeuten, weil es einen Vergleichspunkt gibt. Gott hat es nicht. Das haben wir in seinem Namen gesehen. Jetzt sehen wir es noch in der Vision, die Jesaja sieht. Er sieht hier Jesus Christus auf dem Thron. Können wir ihn aus Johannes 12, Vers 41 nachlesen. Wir haben hier die nochmalige Berufung von dem Jesaja. Ich lese uns Jesaja 6, die ersten 7 Verse. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Das ist einer der detailliertesten Beschreibungen, die wir in der Bibel haben, über Gottes Thronsaal, obwohl uns eigentlich ja nur das Drumherum hier beschrieben wird. Ist euch mal aufgefallen, hier wird nie Gott selbst beschrieben. Hier wird beschrieben, wie er, wie schon der Saum seines Gewandes schon den ganzen Tempel füllt und letztlich keinen Platz mehr für irgendwas hat. Das ist einfach die Unendlichkeit Gottes auch zeigt. Und selbst das haut schon den Jesaja völlig um. Säume füllen den himmlischen Tempel, also nichts kann ihn fassen. Seraphim sind da. Ja, das sind hohe Engel. Dieses Wort heißt wörtlich die Brennenden. Sie sind so von, ja, in Gottes Gegenwart. Weil sie in seiner Herrlichkeit stehen, sind sie so entzündet und entflammt von ihm. Weil sie bei ihm sein dürfen. Und alles ruft einfach nur: Heilig, heilig, heilig. Ja, dieses dreimal, dieser Superlativ, die höchste Steigerung, die es so in der Bibel gibt. Was es von nichts anderem heißt, einfach nur von Gottes Heiligkeit. Das heißt nicht von seiner Gnade, das heißt nicht von seiner Liebe, das heißt nicht von seinem Zorn, das heißt nur von seiner Heiligkeit. Und die Engel sind so überwältigt von Gott, dass sie gar nichts anderes tun können, als einfach nur ihn anbeten. Sie dürfen in seiner Nähe sein und können gar nicht anders, als einfach nur ihn anzubeten. Und zwar in alle Ewigkeit. Ja, es geht nicht nur ein paar hundert, paar tausend Jahre, das wird in alle Ewigkeit so sein. Ja, ein kleines Beispiel haben wir in der Bibel, wenn circa 700-800 Jahre später in Offenbarung 4 Johannes wieder diesen Thronsaal sieht, sieht er wieder genau das Gleiche. Und wir dürfen wissen, das geht auch in alle Ewigkeit so. In Offenbarung 4, ab Vers 8 heißt es: Und die 4 lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je 6 Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. In alle Ewigkeit geht das Lob über Gottes Heiligkeit. Falls sich also jemand fragt, wie wird es im Himmel sein? Wir wissen nicht alle Details, aber so wird es sein. Wir werden überwältigt sein von Gott. Und einfach nur ihn anbeten. Überwältigt von ihm. In seiner Gegenwart sein zu dürfen. Der Jesaja erkennt, dass er eigentlich gar nicht hierher passt, oder? Der merkt, hey, das ist so gut hier. Da passe ich nicht hin. Wegen seiner Schuld. Das sehen wir schon, diesen Kontrast von Gottes Heiligkeit und unserer unserer menschlichen Unheiligkeit. Und die wollen wir uns jetzt im nächsten Schritt anschauen. Die Frage ist, sind wir jetzt auch so? Gott wird so beschrieben, sind wir auch so? Oder sind wir so, wie es der Jesaja sich da gefühlt hat, als er nur in einer Vision dorthin kommen konnte? In Hiob 15, Vers 15 und 16 lesen wir was davon, wo über Gott gesagt wird, siehe, selbst auf seine Heiligen vertraut er nicht und der Himmel ist nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und Verdorbene, der Mann, der Unrecht trinkt, wie Wasser. Wie viel weniger oder wie viel mehr abscheulich ist der Mann, der Unrecht trinkt, wie Wasser. Da wird was angesprochen, wie wir Menschen sind. Wir trinken Ungerechtigkeit wie Wasser. Stellt euch einen richtig heißen Sommertag vor. Ja, wie wir die letzten Jahre immer wieder gehabt haben, bis zu 40 Grad. Und ihr hattet noch die spontan dumme Idee, joggen zu gehen. Eine Stunde. In der prallen Sonne. Ihr seid völlig fertig. Hattet nichts zu trinken mitgenommen. Und dann kommt ihr heim und da steht ein Kübel Wasser. Ihr nehmt einfach nur diesen Kübel und leert ihn in euch und über euch. Und es ist dieses Bild. So trinken wir Ungerechtigkeit wie Wasser. So sind wir Menschen. Ja, wir kippen es einfach nur in uns rein. Wir sind von uns aus total böse, unheilig, gegen Gottes Willen, verdorben, das völlige Gegenteil von Gott. Aber Gottes Heiligkeit, also dass er so abgesondert ist und völlig anders und nicht damit uns übereinstimmt und auch nicht zusammen sein kann, bedeutet jetzt nicht, dass Gott sagt, okay, ich bin hier, ihr seid da, das passt nicht, dann lasse ich euch einfach in Ruhe. So ist es bei Gottes Heiligkeit nicht. Weil Gott ist auch nicht nur an einem bestimmten Ort und wir wären halt an einem anderen, weil Gott ist überall. Er ist allgegenwärtig. Er schwebt nicht einfach nur über diesen Dingen, wenn wir so sind, sondern das erregt seinen Zorn. Der steht ja nicht neutral dem Ganzen gegenüber. Das macht zum Beispiel Psalm 5 deutlich. In Psalm 5, Vers 5 und 6 heißt es, denn du bist nicht ein Gott, der an Gottlosigkeit gefallen hätte. Bei dir darf ein Böser nicht weilen. Verblendete dürfen nicht vor deine Augen treten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Gott hasst Gottlosigkeit. Er hasst diese Sünde. Er ist dem Ganzen nicht neutral gegenüber, weil er halt da drüber schwebt. Nein, es macht was mit ihm. Es erregt seinen Zorn. Er hasst es. Oder in Sprüche 15, Vers 8 und 9 heißt es, Sprüche 15, 8, das Opfer der Gottlosen ist ein Gräuel für den Herrn, aber das Gebet der Aufrichtigen sein Wohlgefallen. Ein Gräuel für den Herrn ist der Weg des Gottlosen. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Und wenn wir mal nachschauen, okay, ein Gräuel, ja, was ist das? Wir benutzen es nicht ganz so oft in unserem Sprachgebrauch, und wenn, dann wäre ja auch nicht mal der bindend, sondern bindend wäre, was, wie definiert die Bibel Gräuel? Und wenn wir diesem Wort mal nachgehen, dann sehen wir, Gott hasst Gräuel. Gräuel ziehen Gottes Fluch auf sich. Und Gott ekelt sich sogar vor Gräuelmenschen, heißt in Ezekiel 36. Vor was ekelst du dich? Überleg dir mal kurz was. Was findest du so richtig eklig? So richtig, dass es dich zusammenzieht oder Gänsehaut bekommst, so richtig eklig. Bei den einen, keine Ahnung, sind Spinnen, bei den anderen ein bestimmter Geruch. Ja, keine Ahnung. Wenn die Kinder Magen-Darm haben, am besten will man eigentlich gleich hinterher. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Eklig, oder? Gott ekelt sich vor uns, wenn wir ohne Jesus Christus vor ihn kommen. Wisst ihr das? Er findet es eklig in unserer Sünde. Es ekelt ihn an. Dann kurz eigentlich zusammengefasst, mit 3. Mose 18, auf Gräuel steht die Todesstrafe. Gräuelmenschen kommen also nicht in den Himmel, steht auch ganz am Ende der Bibel. Dass dort keine Gräuel sein werden, Offenbarung 21. In 1. Johannes 1 lesen wir, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Ja, und seine Augen sind zu rein, um Böses mit anzusehen, heißt in Habakuk 1. Aber was ist mit uns? Wir sind ganz anders wie das, was es hier über Gott heißt, oder? Obwohl uns Gott nicht so gemacht hat. Er hat uns nicht schlecht gemacht. Wir Menschen haben uns fürs Schlechte entschieden. Wir sind so geworden. Und deswegen haben wir Gottes ewigen Zorn verdient. Und könnten nie in den Himmel kommen, weil dann wäre der Himmel nicht mehr heilig und nicht mehr der Ort, an dem Gott wäre, sein könnte. Beziehungsweise andersrum. Wir könnten nicht dort sein. Das ist unsere menschliche Unheiligkeit. Und jetzt auf diesem Hintergrund lesen wir trotzdem und wissen und glauben das, dass Gott trotzdem kam in dieses Eklige hinein, in diesen Gestank der Sünde, kam Jesus Christus hinein, hat sich als Mensch, als ein Baby in diese Welt bringen lassen, um uns zu retten, um diese unheilige Welt zu retten kam er. Und er lebte ein total gerechtes Leben. Völlig anders, ein völlig heiliges Leben. Ja, so wie es Gott gedacht hat. Hat er heilig gelebt und war deswegen auch gegenüber uns Menschen total heilig, weil so niemand gelebt hat. Ein völlig total gerechtes, heiliges Leben in einer völligen Hingabe an Gott ohne irgendeine Sünde. Er hat nie gesündigt, selbst als kleines Kind noch nicht. Und wurde deswegen als einziger Mensch jemals aus seinen Werken sogar gerecht. Er ist gerecht und hat diese Werkegerechtigkeit sogar verdient. Und jetzt stellt euch ihn vor, der sich vor nichts fürchten müsste. Im Garten Gethsemane. Voller Angst. Todesangst. Er, derjenige, der nie gesündigt hat, hat Todesangst. Warum? Vor dem Gericht Gottes hat er sich gefürchtet, weil er wusste, was kommt. Er hat sich nicht vor dem Kreuz und den römischen Quälereien gefürchtet, vor den Schmerzen und der Dornenkrone. Er hat sich vor dem Gericht Gottes gefürchtet. Denn dort am Kreuz nahm er dann die Schuld seiner Menschen auf sich, um sie zu retten. hat dafür bezahlt, hat dafür den kompletten Zorn Gottes, was diese Menschen verbrochen haben, was Gottes Zorn erregt hat, was seinen Ekel hervorgerufen hat, wo Gott reinschlagen wollte, hat Jesus Christus abbekommen. Er hat diese Schläge abbekommen, er hat dieses Gericht abbekommen für unsere Sünden. Der Heilige stirbt für die Unheiligen an diesem Kreuz unter Gottes Gericht. Und dann brachte er sein Blut, das er dort vergossen hat, dieses heilige Blut, dieses so kostbare Blut, brachte er ins himmlische Heiligtum, als er gestorben war. Stand dann am dritten Tag wieder von den Toten auf und kann uns sogar nicht nur unsere Schuld vergeben durch sein heiliges Blut, das er für uns stellvertretend vergossen hat, sondern kann uns auch sein gerechtes Leben geben, dass wir nicht nur die Schuld vergeben haben und wieder auf Null stehen mit Gott, sondern im Positiven gibt er uns sogar sein gerechtes, heiliges Leben, dass wir vor Gott stehen, wie wenn wir immer perfekt heilig gelebt hätten. Radikaler könnte ein Tausch wirklich nicht sein. Gottes Heiligkeit, unsere menschliche Unheiligkeit, beziehungsweise die völlige Verdorbenheit, und Gott bringt es zusammen in Jesus Christus. Nicht, dass ich es in der Mitte trifft, nein. Das kommt zu ihm, indem er erstmal zu uns kam. Angesichts dieser großen, herrlichen, heiligen Wahrheit, was sagt jetzt die Bibel, wie sollten wir leben? Ganz kurz zusammengefasst, auch heilig. Auch heilig, wie er heilig ist. Das heißt, so wie es ihm gefällt, nach seinem Maßstab. Zuerst mal müssen wir durch Jesus Christus überhaupt heilig werden. Das ist das allererste. Im Glauben an ihn, auf ihn vertrauen und Buße zu tun von unserer Sünde. Umzukehren zu ihm, ihm Recht zu geben. Sonst wird man nie überhaupt in diese Herrlichkeit kommen, wenn wir nicht heilig werden. Aber auch dann heißt es, wenn wir zu ihm gehören, wie soll man leben? Nur einen ganz kurzen Abriss, ich lese ein paar Bibelstellen vor. Freut euch, ihr Gerechten im Herrn, und preist seinen heiligen Namen, heißt es in Psalm 97, Vers 12. Preist seinen heiligen Namen und freut euch im Herrn. Allein sich in Gott zu freuen, weil er, dieser Heilige, die ultimative Quelle unserer Freude ist. Er wird dort alles herbekommen. Psalm 99 heißt es dann dreimal, preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren. Heilig ist er. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Gott anbeten, vor ihm niederfallen, ihn allein, weil er der Heilige ist. Und niemanden und nichts anderes anbeten. Sprüche 9, Vers 10 heißt es als Folge davon, wenn wir Gottes Heiligkeit erkannt haben und bekommen haben. Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Mit der Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott beginnt ein Mensch weise und klug zu werden. Nicht, wenn ich viel gelernt und studiert habe, bin ich in Gottes Augen klug, sondern wenn ich ihn kenne. Das andere ist auch gut, aber wichtiger ist, dass ich ihn kenne, und zwar wie er wirklich ist, den Heiligen. und dann auch danach lebe. Wenn ich es weiß, bin ich klug. Und wenn ich danach lebe, bin ich weise. Den Heiligen immer mehr zu erkennen, das ist Einsicht und Klugheit. Was tust du, um das immer mehr zu haben, um ihn immer mehr zu erkennen? Was tust du dafür? Ist gut, ihn hier in der Schrift immer mehr zu erkennen. Wirklich auch mit ihm zu leben. Nicht nur es zu wissen, sondern auch danach zu leben. Im Gehorsam zu sein, auch in die Gemeinde zu kommen, in die Gemeinde zu investieren, sich auch hier reinzugeben. All diese Dinge helfen dabei, den Heiligen immer mehr zu erkennen. Und noch zum Schluss aus dem Neuen Testament, Hebräer 12, Vers 14. Heißt es, jagt dem Frieden nach mit allen, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ohne Heiligung wird niemand zu dem heiligen Gott kommen. Nicht, weil wir uns das noch verdienen müssen und irgendwie doch noch heiliger werden müssen, wie wir es durch Jesus Christus schon sind. Nein. Aber die Heiligung, dass sich das dann immer mehr in unserem Leben auch zeigt, ist ein Beweis dafür, dass er uns in diesen heiligen Stand versetzt hat. Dass man von seiner Heiligkeit ergriffen ist und neu geworden ist. Deswegen die Frage, hast du da ein Verlangen danach, heilig vor Gott zu leben? Es kommt nicht darauf an, alle Dinge immer zu befolgen und nie zu versagen. Dann bräuchte man Jesus Christus ja nicht mehr. Aber es kommt darauf an, ihn zu erkennen als diesen Heiligen und sich dann auch seinem Maßstab unterzuordnen, sich an ihm zu erfreuen, woraus dann auch eine entsprechende Reaktion in unserem Leben kommen wird. Immer mehr, wenn wir uns ihm und der Erkenntnis von ihm auch aussetzen. Also was soll unsere Reaktion sein auf diese Erkenntnis von Gottes Heiligkeit und unserer Verdorbenheit? Was soll diese Erkenntnis jetzt, ja, das Resultat sein? Nachfolge, Dankbarkeit, Anbetung. Weil er ist, wer er ist. Und er ist gut und herrlich. All das geht natürlich nur, wenn ich zu Jesus Christus gehöre. Sonst ist alles tun umsonst. Aber dann folge ich ihm auch ganz nach und nicht halbherzig. Das hat keinen Wert. Und wenn es noch nicht so ist, dann kehr um zu ihm, diesem heiligen Gott, vor dem alles erzittert oder erzittern wird, weil er tat schon alles, dass du heilig sein kannst in seinen Augen. In Jesus Christus. Amen.